und wir bei Bitpanda haben ein Ziel, nämlich ursprünglich das Thema Bitcoin und Kryptowährungen für die Massen in Europa zugänglich zu machen und investierbar zu machen.
Mein heutiger Gast ist Lukas Enzersdorfer-Konrad, der neue CEO von Bitpanda. Er übernimmt die Führung von Founder Erik Demuth und bringt große Pläne mit. Bitpanda ist heute eine der erfolgreichsten Krypto- und Investmentplattformen der Welt, made in Austria. Das Unternehmen verändert die Art, wie wir investieren und stellt damit eine ganze Branche auf den Kopf. Du hörst Leaders of Transformation. Viel Spaß. Lukas, es ist mir eine Riesenehre, ein großes Glück. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich da bei dir zu Gast sein darf, bei Bitpanda. Leg vielleicht ganz kurz los, damit unsere Hörerinnen und Hörer hören, was tust du da eigentlich? Was machst du? Wofür bist du verantwortlich?
Natürlich. Alexander, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr, dass wir hier heute sprechen können. Mein Name ist Lukas Enzersdorfer. Ich bin CEO von Bitpanda. Mhm. Mittlerweile im Unternehmen seit mehr als 7 Jahren. Und wir bei Bitpanda haben ein Ziel, nämlich ursprünglich das Thema Bitcoin und Kryptowährungen für die Massen in Europa zugänglich zu machen und investierbar zu machen. Und mittlerweile sind nicht nur Krypto, es sind auch Aktien, ETFs und andere Assetklassen, weil wir überzeugt davon sind, dass das Thema Investieren und Handel von Vermögenswerten in Europa extrem unterrepräsentiert ist und dass Kryptowährungen aufgrund der Technologie, der Blockchain-Technologie, einfach mit ihren 3 Haupteigenschaften, dass sie teilbar sind, also ich kann ab 1 Euro ein Stück Bitcoin kaufen, dass sie 24/7 handelbar sind, ich kann auch am Sonntagvormittag es kaufen und dass sie sehr leicht übertragbar sind, ich kann dir jetzt von meinem Handy einen Bitcoin schicken zum Beispiel, es geschafft haben, Privatkunden so zu begeistern, dass immer mehr Menschen dem Thema Investieren und langfristigen Vermögensaufbau sich öffnen. Und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten.
Du, Lukas, wie bist du da reingekommen in so ein Unternehmen, was ja gerade gefühlt durch die Decke geht oder gefühlt seit vielen Jahren? Wie ist dein Weg? Erzähl kurz auch in diese Rolle als CEO.
Ja. Natürlich. Also zum einen, ich selbst war schon immer Banken- und Finanzmarkt interessiert persönlich. Zum ersten Mal mit 16 Öloptionen gekauft und festgestellt, was das wirklich heißt in dieser Zeit sozusagen und wie mühsam das auch damals war. Mhm. Und habe dann das Thema in der Strategieberatung gearbeitet und dann im Banken- und Finanzumfeld hier, vor allem in Österreich. Und unter anderem die 3 Gründer, Paul Klanschek, Erik Demuth und Christian Trummer, kennengelernt vor mehr als 7 Jahren. Und war gleich begeistert von dem Thema Kryptowährungen damals und auch dem Unternehmen Bitpanda. Es war damals ein kleines Startup und haben gedacht, hey, okay, das wäre super spannend und ja, bin mit Ende 20 dann da hineingesprungen und habe mit denen die Möglichkeit gehabt, dann Bitpanda über die letzten mehr als 7 Jahre aufzubauen und zu skalieren. Mhm. Und seit Mitte diesen Jahres, seit Sommer, bin ich jetzt in der Rolle des CEOs.
Gratuliere, echt eine grandiose Entwicklung von dir, aber natürlich auch von der Firma. Es gibt ja kaum eine Marke, die so sichtbar ist wie ihr, die so schnell auch so viel, so eine starke Marke aufgebaut hat. Wie gelingt euch das oder wo liegt da euer Fokus drauf?
Also erstens, wir arbeiten natürlich hart daran, aber die große Kunst ist, auch in einem Heimatmarkt wie Österreich war das vielleicht etwas leichter, diese Sichtbarkeit aufzubauen, weil man dann halt, man hat Mitarbeiter hier, man hat einen Standort, man ist da schon lange aktiv am Markt, ist reguliert von der österreichischen Finanzmarktaufsicht aber für uns die große Kunst war das nicht nur in Österreich, sondern sagen, wie schafft man das zu replizieren in unterschiedlichen europäischen Ländern, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Italien und anderen Märkten. Und für uns, dadurch, dass es wir zwei Geschäftsmodelle haben, das eine ist mehr als 7 Millionen Kunden auf unserer Privatkundenplattform in der App, wo man sehr einfach Kryptowährungen und andere Assetklassen handeln kann, aber auch im B2B-Geschäftsbereich seit mehr als 3 Jahren jetzt Banken und Neobanken und Fintechs ausstatten mit Kryptotechnologie. Mhm. Zum Beispiel die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien und Raiffeisen Bankensektor in Österreich verwenden unsere Kryptolösung.
Haben das ja, glaube ich, entschuldige, sogar in ihre App mittlerweile.
Genau, ist im Online-Banking integriert. Also als Kunde in Wien oder in Niederösterreich kannst du, oder Burgenland zum Beispiel, kannst du sehr einfach direkt Bitcoin kaufen von deinem Girokonto. Ich glaube, näher an einem Bankkonto kann man gar nicht kommen mit Krypto. Aber das Thema war halt sozusagen, für diese 2 Geschäftsbereiche braucht es halt eines, es braucht Markenbekanntheit und Markenbildung. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie Markenbildung funktioniert, dann hat das immer 2 Hauptbereiche. Das eine ist der Aufbau in der Sichtbarkeit und da setzen wir ganz bewusst auf Tier-One-Assets, nennen wir das, also sprich auf 3 Sportarten, Fußball, Tennis und das Thema American Football, einfach weil das für die Zielgruppe auch in Europa immer relevanter ist, also die NFL, wo auch in Berlin ein Spiel ist, also dieses Jahr zumindest und in UK immer wieder Spiele stattfinden. Und in diesen sozusagen Sportarten dann auf einen Club zu setzen, Deutschland der FC Bayern oder auch in Frankreich zum Beispiel Paris Saint-Germain, um dann mit denen im lokalen Markt, in TV-Kampagnen, in Out-of-Home-Kampagnen, aber auch über sonstige Werbemittel hier wirklich Markenbekanntheit zu generieren. und da das Thema Krypto, aber auch investieren, eben Menschen näher zu bringen.
Mhm. Weil ist für ein österreichisches Unternehmen einfach bemerkenswerte Marken, mit denen ihr da Kooperationen eingeht.
Ne? War auch nicht leicht, die davon zu überzeugen, denk zu Beginn mit uns zu arbeiten, würde ich so sagen. Also es ist nicht so, dass darauf einen gewartet wird, und es ist auch nicht so, dass man einfach nur durch den Einwurf von, hey, ich möchte sozusagen Geld zahlen, bitte, danke, sondern das hat sehr viel mit Vertrauen bei denen zu tun. Gerade so wie der FC Bayern hat ja, arbeitet nur mit anderen reputablen Marken zusammen, gibt es ja Due Diligence-Prozesse und so weiter. Es war schon echt ein großes Stück Arbeit, aber das haben unsere Leute und das ganze Team extrem gut gemacht, und jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass wir das vor mehr als 2 Jahren gestartet haben.
Mhm. Lukas, merkt ihr, weil du auf dem Marketing-Sichtbarkeitsthema drauf, merkt man sofort die Entwicklung in dem jeweiligen Markt, wenn ihr so eine Partnerschaft eingeht, zahlt sich das aus? Wie bewertest du das jetzt auch beim FC Bayern nach 2 Jahren?
Natürlich, also merkt man sofort nein, weil natürlich, das ist ein langfristiges Thema, Markenbildung, Markenbekanntheit, Markenbindung, dauert. Und das Wichtigste ist, dass es nicht nur ist, okay, ich sponsere etwas und das ist es, und man muss es ja aktivieren, man muss da rundherum etwas bauen. Nichtsdestotrotz haben wir sehr wohl eines gesehen, dass es bereits nach ein paar Monaten, und ich finde immer diesen Effekt ganz lustig, den hat man in Österreich, den hat man in Deutschland, den hat man auch schon in anderen Märkten, wenn man Abendessen ist in einem Restaurant und irgendwo am Nebentisch eine Gruppe an Menschen, meistens irgendwo im Alter zwischen 25 und 55 Jahren, so als Kernzielgruppe, anfängt irgendwie, wenn es um das Thema Investieren oder Bitcoin geht oder anderes, irgendwann immer der Name Bitpanda fällt oder jemand sein Handy herausholt und die App öffnet. Und das ist eigentlich sehr schön zu sehen und sagt, okay, man schafft hier wirklich eine Durchdringung im Markt und sich doch als der Marktführer hier zu etablieren.
Mm-hmm. Anders als viele andere habt ihr 2024, glaube ich, euer bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr gehabt, und man hört, es geht auch 25 sehr gut. Wie gelingt das im Verhältnis zu anderen Startups, Scale-Ups, wo man oft hört, ja, Geld verdienen gelingt vielleicht nie oder extrem spät?
Ja, voll. Also da muss man sicherlich etwas zurückschauen. Seit 2016 ist das Unternehmen profitabel, also 2014 gegründet, 2015 gestartet und bereits im zweiten Jahr profitabel gewesen. Das liegt daran, dass die Gründer vor allem immer sehr stark darauf geschaut haben, dass das Wachstum aus der eigenen finanziellen Stärke finanziert werden kann. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu anderen quasi Startups, die stark risikokapitalgetrieben sind, wo man über mehrere Jahre Verluste bauen kann, ohne dass es jemanden stört. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten 2022 das Thema, 2021 Covid, da wurde auch viel Krypto gehandelt, waren tolle Jahre für uns, aufgrund der Handelsaktivität der Kunden. 22 mit dem Einmarsch der Russen, also Russlands in die Ukraine, und der darauf folgenden geopolitischen, also Erdbebens, der Energiekrise in Europa, der starken Anstiegs der Inflation, haben wir natürlich auch eines gemerkt, dass Kunden ganz stark angefangen haben, eine Hochrisiko-Asset-Klasse wie Krypto weniger zu handeln, und bei uns die Umsätze definitiv eingebrochen sind. Und das damals kombiniert mit doch einer sehr großen Organisation, wir waren 1000 Mitarbeiter intern, und hatten hier so definitiv die große Herausforderung, dass wir innerhalb von kurzer Zeit eigentlich ein Restrukturierungsprogramm eingeleitet haben, um langfristig wieder erfolgreich zu sein. Und haben das, ich glaube, das muss man wirklich sagen, zum Glück bereits im ersten Halbjahr 2022 umgesetzt. Viele Technologieunternehmen, nicht nur aus der Kryptobranche, sondern allgemein aus der Tech-Industrie, mussten das später auch noch machen. Und hier war für uns einfach das ganze Thema Kultur und Organisation extrem kritisch kurzfristig, aber sehr relevant. Und wir haben halt die Jahre danach nicht nur uns darauf fokussiert, unser Geschäft weiter zu forcieren und sowas wie Marketingstrategien zu machen, sondern vor allem Organisationsaufbau und Organisationsentwicklung über die letzten 3 Jahre mittlerweile zu betreiben.
Extrem spannende Themen. Wie fangen wir vielleicht an mit der Frage, wie erklärst du, wie kriegst du in deinem Team diesen, heutzutage sagt man oft Purpose oder den Zweck, wie versteht das Team, wo ihr hingeht, gerade auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten, und versteht das Team, in welche Richtung ihr wollt? Auch wenn man vielleicht sich vertrennen muss von Leuten oder umgekehrt sehr schnell wächst. Ja. Wie erklärt sie das? Kommt das noch vom Gründer, aus dem Gründungsteam? Machst du das und wie setzt sich's auch fest sozusagen bei jedem, dass jeder das Gefühl hat, ich verstehe, wofür ich da bin?
Natürlich. Also erstens mal, ich glaube, wenn man sich zurückstellt in der Vergangenheit, unsere Industrie war immer sehr dynamisch und kurzlebig. Das heißt, hat die große Herausforderung gehabt, dass sich die Dinge eigentlich sehr schnell geändert haben. Das heißt, wir konnten nicht sagen, das ist der 3-Jahres- oder 5-Jahres-Plan. Und aus dem heraus ging es eher darum, eher ein grundlegendes Thema, einen grundlegenden Purpose zu finden, um da zu helfen. Und das ist bei uns das Thema, wie schafft man finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, wir nennen es Financial Freedom, für unsere Kunden zu unterstützen und langfristig zu bringen und unseren Mitarbeitern eher die Möglichkeit zu geben, an einer Branche, einer Technologie, die neu ist, die wächst, die auch für Europa, glaube ich, sind wir sicherlich etwas Einmaliges. Es gibt kein anderes Kryptounternehmen, das die Größe und die Relevanz hat, Bitpanda. und denen das sozusagen auch mitzugeben. Aber, und ich glaube, darauf kommt es, da bricht es hinunter, es ist einfach sehr viel Kommunikation. Kommunikation in Formaten wie, wir haben ein Townhall-Format einmal im Monat, wo sozusagen die Gründer, ich und unser Leadership einfach die relevanten Themen, die strategische Richtung, was uns aktuell alle beschäftigt, einen Marktblick Mitarbeitern vermittelt. Und dann sozusagen noch einmal in den jeweiligen Bereichen, wir nennen es All-Hands-Meetings, wo es auch auf monatlicher Basis noch einmal dann, was ist jetzt relevant für zum Beispiel unseren Produkt- und Technologiebereich und was beschäftigt die vielleicht mehr als andere Bereiche. Und ich fand immer diesen Spruch so klar und guiding, oder das Guiding Principle, erst wenn man selbst sich denkt, warum erzählt man die Geschichte nochmal, hat sie doch schon tausendmal erzählt, erst dann kann man sich sicher sein oder kann man darauf hoffen, dass es angekommen ist in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, essentiell.
Extrem spannend. Das heißt, du ordnest schon noch ein, ihr ordnet es ein, setzt Kontext, erklärt Hintergründe, nehmt euch da wirklich Zeit dafür.
Unbedingt. Also ich bin überzeugt davon, und das sage ich nicht so, sondern es ist wirklich so, umso mehr Menschen in einem Unternehmen das Bigger Picture verstehen, und da geht es nicht nur darum, warum macht man das, sondern die Rahmenbedingungen, die Hintergründe, was gerade das Unternehmen strategisch beschäftigt, ohne natürlich Mitarbeiter zu verunsichern. Ich glaube, das ist die große Kunst, die Unsicherheit hat natürlich immer was damit zu tun. Umso besser kann jeder in seinem Tagesgeschäft Entscheidungen treffen, die natürlich das Unternehmen gemeinsam in die richtige Richtung gehen.
Du hast gesagt, ihr habt euch auch vom Leadership-Team und auch in unserem Vorgespräch, ihr seid eine Zeit lang ja einfach extrem gewachsen. Was hast du gelernt? Was hast du auch, vielleicht fang an bei dir und dann sag, was hat dein Team und du mit dem Team gelernt?
Natürlich, also ich glaube, wir haben sicherlich sehr viele und Entscheidungen am Weg auch getroffen, die falsch waren. Und das sind Dinge wie, wenn man ein kleines Startup ist und dann anfängt zu wachsen, dann baut man mal Organisationsstruktur. Das beginnt mit, man braucht einen Organisationschart und man braucht plötzlich Bereiche und Abteilungen und Teams. Und dann geht es darum, wer leitet was. Und die größte Herausforderung ist halt, dass unterschiedlichste Menschen für unterschiedlichste Wachstumsphasen unseres Unternehmens die richtigen Personen in einer Rolle sind. Das ändert sich aber. Und was meine ich? Ein Beispiel. Am Anfang, wenn man nur sehr klein ist, dann braucht man vielmehr nur Experten und einige Generalisten. Aber was man nicht braucht, am wenigsten braucht, sind Leute, die wirklich nur gute Führungskräfte sind. Wenn man, so wie wir heute, mehr als 800 Mitarbeiter sind, ist das natürlich anders. Führungskräfte müssen vor allem Führungskräfte sein. Und da geht es weniger darum, dass sie der inhaltliche Experte sind. Müssen sie gutes Verständnis für ihre Bereiche.
Fachlich gut.
Fachlich 100%. Ja. Aber sie müssen nicht die Lösung wissen. Das ist ganz im Gegenteil. Das sollen die Experten und die jeweiligen Teammitglieder machen. Aber unsere größte Herausforderung ist, den Experten zur Führungskraft einer größeren Abteilung zu machen, ist nicht immer die richtige Entscheidung, weil, wie gesagt, der vielleicht doch eher der Fachexperte anstatt eine gute Führungskraft. Und solche Dinge sind uns definitiv am Lauf des Weges auf allen Ebenen des Unternehmens immer wieder passiert. Ich glaube, wir haben sehr viel daraus gelernt. Und ich glaube, auch da ist der große Vorteil die Stetigkeit. Bei uns kostet es im Führungsteam mit den Gründern, mit mir und einigen anderen Kolleginnen und Kollegen, dass man eben nicht alle zwei Jahre irgendwie großteils durchcyclen, immer andere Leute das Unternehmen steuern, sondern man aus dieser Lernkurve langfristig mitnimmt.
Du hast gesagt, ihr habt so im Rahmen 22, 23 sozusagen auch Anpassungsfähigkeit in die andere Richtung beweisen müssen. Ich finde das extrem spannend, weil viele Unternehmen gerade auch da draußen kämpfen mit der wirtschaftlichen Situation, haben nicht die Umsätze, die sie sich erhoffen. Oder wie seid ihr so schnell und so früh als Team, wie habt ihr entschieden, dass man das jetzt macht, dass das jetzt notwendig ist, weil viele warten dann vielleicht zu oder auch zu lange zu. Wie war man auch so mutig?
Also wie war damals die Situation, vielleicht kurz beschrieben, Januar, Februar in 2022 waren noch extrem gute Monate, dann ist glaube ich 2. Februarhälfte oder so die Kriegserklärung passiert und für uns war der März und April bereits, dass wir hier einen Einbruch des Umsatzes gesehen haben, der größer 10% pro Monat war. Und dann war, da wir immer schon aus der Vergangenheit sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften, also Profitabilität und das eigene quasi Wachstum heraus weiter zu wachsen, fokussiert waren, war so ein, okay, was ist, wenn das stärker und länger passiert? Was ist denn da unser Plan? Und ich sage immer, alles, wo man variable Kosten hat, kann man leichter zurückfahren. Also seien das irgendwie kurzfristig laufende Verträge, Lieferanten oder sonstige Dinge. Alles, wo man eigentlich ein langfristiges Commitment hat, und das ist nicht nur die Miete eines Gebäudes, sondern das sind vor allem Personalkosten und das ist bei uns der größte Faktor, da wir ein Technologieunternehmen sind und jetzt irgendwie kein Anlagebauer zum Beispiel, war halt das Thema, okay, können wir uns diese Organisationsgröße leisten? Und wenn es dann darum geht, dass man zum ersten Mal sich in einem größeren Stil mit dem Thema, okay, man muss Mitarbeiter abbauen und reduzieren, auseinandersetzt, dann war uns eine Sache sehr, sehr wichtig, Wenn man so etwas macht, dann macht man das nur einmal. Mhm. Weil eine Salamitaktik im Sinne von 10% der Mannschaft reduzieren und ein halbes Jahr später wieder 10% der Mannschaft reduzieren, zerstört dir nicht nur deine Kultur komplett, sondern man möchte ja die guten Mitarbeiter behalten, weil das sind die Leistungsträger, die aber verunsichert sind. Und wenn man dann, wenn die dann auch erwarten, dass es wieder eine Reduktion geben kann, sind das die Ersten, die sich einen neuen Job suchen und sind auch die Ersten, die einen neuen Job bekommen, weil sie ja gut sind, die Leistungsträger.
Ja, ja.
Und man dann sozusagen als Unternehmen ein viel größeres Problem hat. Das heißt, wir haben damals ganz bewusst darauf gesetzt und mehr, also waren damals 25% der Organisation, mit einmal sozusagen abgebaut, war extrem schmerzhaft, hat extrem lang gedauert, in Summe mehr als ein Jahr, um aus einer Organisationskulturthematik das zu verarbeiten. Mhm. Aber hätten wir das damals nicht gemacht, hätten wir nicht den Erfolg, den wir heute
haben. Du hast Kultur gesagt, was ist dir wichtig in der Kultur als ja, der vorangehen darf und muss? Ja.
Also ich glaube, bei Kultur muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Thema Führungskultur und das andere ist das Thema Unternehmenskultur. Mhm. Bei der Unternehmenskultur ist uns bei Bitpanda ganz, ganz wichtig, dass für die Eigenschaften, die wir brauchen, um unser Geschäft in der dynamischen Welt, in dem internationalen Wettbewerb, also wir sind ja nicht in Konkurrenz mit österreichischen oder europäischen Unternehmen, unsere Konkurrenz sind amerikanische Unternehmen, ja, asiatische Unternehmen.
Global aktiv.
Ne? Global aktiv. Und man muss halt sich immer bewusst sein, Asiaten arbeiten 996, von 9 in der Früh bis 9 am Abend, 6 Tage die Woche. Mhm. Amerikaner haben viel weniger Urlaubstage, viel weniger Feiertage. Das ist natürlich ein Luxus, den wir uns in Europa leisten können. Nichtsdestotrotz muss man das kompensieren. Mhm. Und das kann man nur durch Leistung kompensieren. Das heißt, uns ist ganz, ganz wichtig beim Thema Unternehmenskultur. Einer unserer Werte ist zum Beispiel Think Big and Move Fast. Also es geht darum, dass unsere Mitarbeiter groß genug denken und sich nicht von der europäischen sozusagen Kleinteiligkeit hier einschränken lassen und einfach auch schnell entscheiden. Also lieber schnell entschieden und dabei vielleicht einen Fehler gemacht oder nicht immer alle Entscheidungen richtig, als zu Tode analysiert und erst dann langfristig. Also hier das Gegenteil von größeren Unternehmen. Das zweite Thema ist bei unserer Unternehmenskultur, dass es Spaß machen muss. Also wir haben sehr viele, nicht nur junge Menschen, sondern durch alle Altersgruppen, aber was, glaube ich, alle ein ist, dass sie Spaß daran haben, dieses Innovationsthema vorne in Europa voranzugehen und mitgestalten zu können. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich dieses Thema, wir nennen es also Accountability, Own It oder Own Your Impact heißt das bei uns, wo am Ende des Tages bist du endverantwortlich. Weil wenn du in einem kleinen Startup bist und etwas voranbringen musst, dann gibt es halt hinter dir niemanden mehr, der es löst.
Nicht noch drei Abteilungen.
Genau. Man sagt, okay, wenn ich es fallen lasse, dann wird es irgendwie aufheben, so nach dem Motto, wie vielleicht in Konzernstrukturen. Und das haben wir versucht, uns beizubehalten. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist uns das sehr gut gelungen, dass einfach Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter da sehr viel Wert darauf legen, dass sie halt ihren Teil machen, weil es sonst niemand machen wird. Also ich glaube, das ist Thema auf der Unternehmenskulturseite.
Nächste Woche geht es weiter. Sei unbedingt wieder mit dabei. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Wir helfen, wenn es darum geht, dein Unternehmen auf Kurs zu bringen. Ob strategisch, kulturell oder beides. Wer Transformation schaffen will, braucht Kraft. Echte Schubkraft. Denn nur wenn alle mitziehen, dreht sich was. Wenn du auch dein Unternehmen auf das nächste Level bringen willst, dann melde dich bei uns. Bis bald.